Nun leben wir in ihm. Wer hat das Wetter genossen gestern? So schön, so schön. Ich habe einen romantischen Moment mit meiner Frau gestern Abend auf einem Berg, Sonnenuntergang gehabt. Wir haben nicht einander geküsst, aber wir haben einfach Hand in Hand diesen Moment genossen. Danke. Bevor wir hier loslegen, ich möchte kurz zwei Dinge unterstreichen. Eigentlich das Erste, Sigi, danke für deine Leitung heute. Hervorragend. Ich wollte etwas unterstreichen, und zwar einfach von unserer Seite, einfach als Pastoren, wie dankbar wir sind für jede einzelne von euch, die mitgeholfen haben bei der Happy Ween. Wir sind jedes Mal begeistert, und irgendwie es steigert Jahr für Jahr. Und dieses Jahr, dass wir sogar Kinder wegschicken müssten, das tat mir leid. So, vielleicht müssen wir neue Lösungen suchen. Aber was für ein gutes Problem, was für ein großartiges Ereignis, was wir hier veranstalten dürften. Und dann wollte ich auch kurz unterstreichen, ihr wisst ja, wir haben es schon mehrmals bekannt gegeben, ich will es noch ein letztes Mal unterstreichen. In ein paar Wochen, Ende diesem Monat, findet ein sogenannter Schnuppertag statt für die nächste Bibelschuljahr. Und es kann sein, du bist schon länger am Überlegen, ob das etwas für dich wäre, eine Bibelschule zu besuchen. Wenn das für dich interessant klingt, dann bitte besuche diese Schnuppertag. Es gibt, glaube ich, eine Anmeldemöglichkeit hier hinten im Saal. Und geh mal vorbei, du kannst dich informieren und kannst auch erfahren, um was es sich dreht, also bei dieser Bibelschule. Großartige, großartige Sache. Es gibt eine Reihe von Menschen, die hier sitzen, die wirklich davon profitiert haben. Und das beten wir an. Wir reden davon in letzter Zeit, was es heißt, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Und gerade die letzten paar Wochen, wir haben drei verschiedene Gastredner gehabt, was großartig war. Wir haben natürlich im breiten Spektrum, also von verschiedenen Themen gehabt. Und wir wollen jetzt zurückkommen, also zu das Thema, was wir vor ein paar Wochen angefangen haben. Und ich habe gesagt, schon mal bei diesen Themenreihe, dass jede, und bitte hör gut zu bei diesem Statement. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man es wirklich zum Herzen nimmt. Jeder Mensch, hör gut zu, jeder Mensch ist in Gottes Augen ein bedeutungsvoller Mensch. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein bedeutungsvoller Mensch in Gottes Augen. Aber, und hier ist der Haken, nicht jeder Mensch auf Planet Erde führt ein bedeutungsvolles Leben. So jeder Mensch, ohne Zweifel, weil wir lesen es ganz klar in Gottes Wort, ist ein bedeutungsvoller Mensch. Aber nicht jeder lebt ein bedeutungsvolles Leben. Gib deinen Nachbarn einen Schubs und sag, hör gut zu. Wir wollen erkennen, was wir brauchen, um nicht nur quasi durch das Leben zu schaffen und bis am Ende wir können gesagt haben, wir haben es geschafft. Sondern wir wollen wirklich erkennen bei dieser Themenreihe, was es heißt, ein Bedeutungsleben zu führen, dass wir quasi eine Erbe hinterlassen. Das wollen wir. Wir wollen nicht nur hier umsonst auf dieser Erde sein. Und eins ist sicher, Priorität Nummer eins bei Gott sind es die Menschen. Priorität Nummer eins bei Gott, Menschen. Ich weiß, wir sollen uns um diese Erde kümmern und um die Tiere und so weiter und so fort, aber verglichen mit den Walen im tiefsten Ozean, Gott sagt, die Menschen. Okay? Das muss man klar verstehen. Okay? Wir sollen, irgendwie, das ist auf meiner Liste. Ich würde gerne mal ein Wal live erleben. Gute Freunde von uns, die sind letztens in Island gewesen. Und hey, das muss was Wunderbares sein. Aber eins ist sicher, Priorität Nummer eins, Menschen. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen als Menschen, und Paulus hat etwa ein Drittel, etwa die Hälfte vom Neuen Testament genommen, um über mitmenschliche Beziehungen über das Thema überhaupt, wie wir miteinander klarkommen. Gottes Herz ist natürlich für Menschen, aber nicht nur, dass wir Menschen ihm kennen, sondern dass wir Menschen gut miteinander auskommen. Okay, du bist nicht alleine auf dieser Erde, Überraschung. Du hast mit anderen zu tun. Und gerade deshalb, wir haben uns vorgenommen, schon vor Jahren, heute ist der erste Sonntag im Monat, und wir wollen immer wieder zurück zu diesem Thema kommen. Wie schaut es aus in unseren Beziehungen, in unseren Ehen? Heute, es geht um Familie. Und jeder ist hier betroffen. Jeder hier hat eine Familie. Auf irgendeine Art und Weise. Genau wie das bei dir aussieht. Nur du weißt, wie es aussieht. Aber gerade jeder hier hat irgendwelche Beziehungen, familiäre Beziehungen. Und wir wollen heute das Thema anschauen, wie wir gesunde Familienbeziehungen aufbauen können. Vor allem direkt in unsere Familie. Und gesunde Beziehungen aufzubauen ist eine von diesen Schlüsseln dafür, wie wir ein bedeutungsvolles Leben führen können. Wir können alles dran setzen in unsere Karrieren, mit unseren Hobbys, mit unserem Besitz, unser Haus, unser Auto, unser Fahrrad, unsere Handy, unsere Katze, sagt meine Frau. Wir können alles dran setzen, dass alles auf diesen Ebenen stimmt. Aber hier ist die Frage, wie gesund sind unsere Beziehungen? Und viele Menschen tun das. Sie stecken so viel Zeit in ihre Karriere, in ihren Besitz, sie pflegen das Haus, tipptopp. Ich habe einen alten Nachbar gehabt und du konntest ihn fast jeden Tag sehen. Und er hat alles Mögliche in seiner Garage gepflegt, nämlich sein Auto und Motorrad und so weiter und so fort. Aber wie schaut es aus in unseren Beziehungen? Und wie viel arbeiten wir tatsächlich daran? Wie ihr wisst, den Leitsatz dieser Gemeinde, es heißt, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und ihre Mitmenschen zu führen. Und so, es geht natürlich um Beziehungen. Und wir wollen hier eine Geschichte, eine sehr, sehr bekannte Geschichte anschauen. Eigentlich Anfang dieses Jahr haben wir dieselbe Geschichte angeschaut, in einem ganz anderen Zusammenhang, bezogen auf eine andere Themenreihe. Aber in Lukas Kapitel 15 und Vers 11 möchten wir beginnen mit einer sehr, sehr bekannten Geschichte. Kannst du wirklich diese Lichtschalter tätigen, weil ich sehe es da hinten nicht. Ein Mann hatte zwei Söhne, oder? Ja, vielleicht ist es woanders, ich kann den Text nicht lesen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben, sagte er. Heute Morgen habe ich den Taschengeld von meinen drei Kindern ganz schön gerichtet auf den Schrank bei uns im Flur, so wie ich das also fast jede Woche tue. Wenn ich es vergesse, sie tun mich daran erinnern, auf jeden Fall. Und ich habe es ganz schön gerichtet. Und ich sage nicht, welches Kind das war, aber einer ist hingegangen und hat die Frage, Dad, ist das unser Taschengeld? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, es ist euer Taschengeld, ich habe es für euch gerichtet. Er hat es einfach genommen, und dann in die Tasche gesteckt und dann die Treppen hoch. Und habe ich gedacht, bitteschön. So, hier lesen wir, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Und hier sehen wir etwas oder lesen wir ein bisschen jetzt von der Vater und seinem Charakter. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Und er dürfte seine Schweine hüten. Gott sei Dank, es gab wenigstens Schweine. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhne mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Vers 18. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt. Ihr kennt die Geschichte. Als sein Vater ihn kommen sah, voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Jetzt der Vater seine Reaktion. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bring die besten Kleider, merkt euch das, im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden und ein Freudenfest, ein Party begann. Das ist natürlich ein Bild von Gott, sein Herz für uns Menschen. Aber hier in diesem Zusammenhang heute in Bezug auf Beziehungen, hier lesen wir eigentlich eine Geschichte von Familie. Familie, es sind familiäre Beziehungen hier. Hier ist ein Vater, hier ist ein Sohn, hier ist ein Bruder. Sie haben Angestellte bei ihnen zu Hause. Ganz bestimmt gab es andere Familienmitglieder, wovon wir nicht lesen. Aber hier lesen wir von Familie. Und so hier herrschen eigentlich gerade innerhalb diesen paar Zeilen Emotionen, Prinzipien, die angewendet wurden, gewisse Dinge. Ich lese hier eine Liste vor. Zum Beispiel, wir lesen hier von Dummheit. Oder? Der Sohn meinte: Okay, gib mir das Geld und ich mache etwas aus mir. Und ich werde es, bestimmt hat er vor, das gut einzusetzen. Aber Dummheit, Vertrauensbruch. Wir lesen hier von Habgier, von Neid, von Buße. Er hat Buße getan. Umkehr. Wir lesen von Vergebung. Wir lesen hier von Trost. Und dann schlussendlich Wiederherstellung in diese Beziehung. Und. Jeder hier hat eine Familie. Jeder von uns. Egal wie intakt oder nicht intakt. Jeder hier hat eine Familie. Wie gesund oder wie dysfunktional diese Familie sein mag, du hast eine Familie. Und jeder kann etwas oder jeder kann sich etwas mit dieser Geschichte identifizieren. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Und in dieser Geschichte, wir sehen hier eben Familie. Vater, Mutter, egal wie deine Situation aussieht, egal welche Rolle oder du hier siehst, also womit du dich identifizieren kannst. Hier gibt es Verwandte, du hast mit Verwandten zu tun, du bist vielleicht ein Sohn oder eine Tochter, bist ein Bruder, vielleicht gleichzeitig, oder eine Schwester, das kannst du nicht gleichzeitig sein. Aber allerhand verschiedene familiäre Beziehungen. Und wir müssen an diese Beziehungen arbeiten. Ich weiß, Monat für Monat, wir nehmen immer mindestens einen Sonntag, um über Ehe, Familie, Beziehungen zu reden. Und als ich mich vorbereitet habe, ich musste an ein Zitat von Joyce Meyer denken. Ich habe gerade letztens gehört und sie sagt es immer wieder. Wir brauchen nicht unbedingt ein neues Wort zu hören. We don't necessarily need a new word. We just need a now word. Wir brauchen ein nun Wort quasi. Ein Wort für jetzt, für unsere Situation. Und ich bin davon überzeugt, hier sind eine Menge Menschen. Und hier in den Reihen sitzen Menschen, wo vielleicht für dich heute, das ist ein a now word für dich. Das, was wir heute hören werden in Bezug auf unsere Beziehungen. Und so, du kannst es hier in diese verschiedenen Rollen vielleicht anwenden. Hier zeigen wir das nächste Bild. Und hier müssen wir vielleicht verstehen, wir müssen manchmal Liebe anwenden, Ermutigung, Annahme, Vergebung. Alle diese Dinge müssen wir natürlich anwenden, damit diese Beziehungen intakt bleiben. Wir müssen Gottes Prinzipien anwenden. Es kann sehr gut sein, dass bei dir ist alles perfekt in deiner Familiensituation. Es kann sehr gut sein, aber ich werde nie vergessen, vor ein paar Jahren, wir haben ein Jugendcamp geleitet. Wir waren damals direkt, also die Leiter, und das war vor ein paar Jahren, wo gerade in diesem Jahr bei Camp 4, wir haben als Leiterschaft, müssen wir feststellen, wir haben quasi zusammengezählt und wir kamen ins Gespräch darüber. Wir haben ausgerechnet, dass circa 70-75% von den Jungs, die Jugendlichen, die teilgenommen haben bei diesem Jugendcamp, haben entweder nicht mehr mit ihrem Vater gelebt, mein Vater war quasi nicht im Bilde mehr, oder da war irgendwie so ein Bruch in dieser Beziehung. Etwa 75%, da waren ein Haufen Jungs dabei, machen immer größere Camps. Und das war für mich ein erleuchtender Moment, wo ich wirklich feststellen müsste, diese Arbeit ist so wichtig. Diese Arbeit, was wir jetzt gerade tun, ist so wichtig. Wir müssen Gottes Prinzipien in diese Jugendliche reinbekommen, damit sie nicht in ihrer Generation das wiederholen werden. Und so, wir müssen Prinzipien anwenden, damit wir gesunde Beziehungen nicht nur intakt halten, sondern auf Dauer aufbauen können. Und so lasst uns hier fünf Komponenten von gesunden Beziehungen anschauen. Fünf Komponenten oder fünf Bestandteile quasi von gesunden Beziehungen. Und ich garantiere es dir, wenn wir diese Dinge anwenden, war das hoffentlich für dich heute ein frisches Wort wieder ist, obwohl du diesen Prinzipien vielleicht x-mal gehört hast, aber bezogen auf deine Situation heute. Wenn du diese Dinge anwendest, wir werden ein Stück weiterkommen in unsere Beziehungen. Nummer eins. Erste Komponente von gesunder Beziehung. Bedeutungsvolle Berührung. Und hier reden wir nicht von irgendwas Komisches oder irgendwas, was herrschen komische Dinge hier in unserer Welt. Wir reden hier von göttlicher, gesunder Art von bedeutungsvoller Berührung. Und zwar, gerade beim Autofahren. Vielleicht habe ich schon mal dieses Beispiel gebracht, aber immer wieder muss ich daran denken und immer wieder tue ich das selber praktizieren. Vielleicht nicht genug. Aber gerade beim Autofahren, der Sohn hockt neben dir und es kann ruhig sein im Auto. Man hört nur Musik und man redet nicht unbedingt miteinander, gerade in dem Augenblick. Aber vielleicht in dem Augenblick tust du einfach deine Hand auf den Knie, deinen Sohn. Du musst kein Wort sagen, aber in dem Augenblick weiß er, meine Papa denkt jetzt gerade an mich. Und dann, wir wenden diesen zweiten Prinzip an, wovon wir jetzt gleich hören werden, aber einfach den Hand auf den Knie oder hier in der Gemeinde, einfach den Hand auf den Schulter. Und du schaust jemanden in die Augen und merkst, oder du weißt vielleicht von einer schweren Situation, was sie durchmachen. Einfach ein Zeichen. Ich denke an dich und deine Situation. Deine Ehefrau, wenn du ein Mann bist, kannst einfach den Hand nehmen. Jetzt bin ich runter von die Bühne gekommen. Ja, danke, danke. Und nicht so, ich liebe dich, sondern, ja, genau, sondern den Hand nehmen, genau wie gestern beim Sonnenuntergang. Und ihr wisst, was ich meine. Aber manchmal, wir vernachlässigen diese Dinge. Und so wie wir in der Hektik der Alltag uns befinden, wir vergessen diese fundamentalen Dinge. Vielleicht habt ihr gemerkt, wir sind eine Gemeinde, wir tun gerne einander umarmen. Und ich liebe das, gerade vor ein paar Jahren, der jetzt im Ausland ist, er hat zwischen den Gottesdiensten richtig profimäßig ein bisschen hier und dort gefilmt. Und das, was mir aufgefallen ist, wo er zwischen den Gottesdiensten hier gefilmt hat, die Aufnahmen habe ich gesehen und fast jede Aufnahme siehst du jemanden im Hintergrund und sie umarmen einander. Es fiel mir auf. Und ist ein Ausdruck einfach der Wärme und hey, du bist hier willkommen. Bedeutungsvolle Berührung. Bitte, halt es im Rahmen. Hallo, wenn du die Person nicht sehr gut kennst und manche Männer kommen hier rein aber Mann zu Mann. Wer hat gesagt, Männer dürfen einander nicht umarmen? Wer hat es gesagt? Hä? Ich denke, es kann eine so richtig männliche Umarmung geben. Guck mal einfach Fußball. Also nachdem sie ein Tor geschossen haben, Mann, oh Mann, sie küssen einander, sie küssen den Ball. Sie umarmen Omas im Stadion und kleine Welpen. Es ist ein Freudenfest, wenn sie ein Tor geschossen haben. Aber sinnvolle oder bedeutungsvolle Berührung. Wisst ihr, diese Beispiel habe ich schon mal gebracht, aber es ist wissenschaftlich bewiesen, etwa ein Drittel von 5 Millionen Berührungsrezeptoren in deinem Körper befindet sich in der Hand. Etwa ein Drittel nur hier, deine Handoberfläche. Interessant. Und gerade deshalb, ich habe ein paar Beispiele, weshalb das so erstaunlich ist, blinde Menschen können mit ihren Fingerspitzen Blindenschrift lesen. Das ist ein Beispiel dafür. Princeton, Universität, sie haben eine neue Sprache entwickelt, es heißt Vibrathese. Eine Sprache, wo über Vibrationen an den Fingerspitzen Worte gelesen werden können. Das ist erstaunlich. Und Gott hat uns diese Rezeptoren gegeben, damit wenn du deinen Sohn oder deine Tochter segnest, abends, wenn sie ins Bett gehen, bete für deine Kinder abends, mach es zur Routine und du legst deine Hand auf ihren Kopf und du segnest sie. Gott, ich bete, dass nicht nur meine Wille geschehen wird für meinen Sohn, so wie ich es mir vorstelle, oh, der wird das und das werden. Er wird in meine Fußstapfen so laufen. Nein, bete Gott, dass deine Wille für ihn geschieht. Lass deine Wille in ihm geschehen. Und deine Hand auf den Kopf, bedeutungsvolle Berührung. Manchmal meine Finger bleiben stecken in Luke seine Locken. Aber manche brauchen es etwas mehr wie anderen, manche weniger. Aber egal welche Reaktion in dem Augenblick, Hand auf dem Knie oder wie auch immer, wenn es ein Kind ist, Gott hat es geschaffen. Nummer 2. 5 Komponenten von gesunden Beziehungen. Gesprochene Worte. Wieder ein Prinzip, wovon wir wissen. Aber die Kraft unserer Worte. Gesprochene Worte. Unsere Worte können entweder innerlich der Person innerlich aufbauen. Du erlebst es selber, wenn Menschen mit dir reden. Oh, wenn etwas dir gesagt wird, manchmal es trifft dich wie ein Schwert oder so. Und manchmal ist es wie eine Salbe. Es ist wie eine Salbe. Aber unsere Worte können entweder innerlich aufbauen oder emotional zerstören. Was kommunizierst du mit deinen Worten? Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Worte haben Macht. Punkt. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Sind deine Worte Leben für deine Kinder, für deinen Bruder? Oder sprichst du etwas aus, was verursacht, dass etwas innerlich bei der Person stirbt? Müssen wir uns die Frage stellen. Jakobus Kapitel 3, Verse 5 und 6. Die Zunge, so klein sie auch ist, kann enormen Schaden anrichten. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann. Oh, das sind gravierende Worte. Wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. So, wem erlauben wir, Herrschaft zu haben über unsere Worte? Der Hölle selbst oder Gott? Warte nicht, bis morgen. Und ich warte nicht, bis ich sage erst diesen Satz und dann möchte ich kurz was erklären. Warte nicht bis morgen, die Dinge zu sagen, was du heute sagen sollst. Und hier hatte ich kurz an. Und ich rede vielleicht jetzt speziell etwas mehr zu den Männern, jetzt in diesem Augenblick, weil ich weiß, wie das ist. Ich bin selber Mann. Und manchmal wir Männer, wir reden nicht gern oder sprechen nicht gern über, sagen wir, emotionerregende Dinge. Punkt. Oder? Hallo. Und doch, immer wieder, wir spüren in unserem Herzen, das gilt genauso gut für die Frauen, aber manchmal wir spüren in unserem Herzen, vielleicht mitten in einer Konfliktsituation, das solltest du jetzt sagen. Und es könnte die ganze Situation entschärfen. Oder es kann sein, aus heiterem Himmel kommen die Gedanken, das solltest du sagen. Diese Person braucht Ermutigung. Und wie oft tun wir nicht schweigen in dem Augenblick? Wie oft tun wir nicht einfach den Mund halten und wir lassen dich nicht diese lebensspendenden Worte aus? Und es hätte genau wie eine Salbe wirken können in das Leben von deinem Sohn oder deiner Ehefrau. Aber wir sind stur manchmal und es ist abartig, wie wir so manchmal sein können. Und eigentlich hier geht es um Disziplin und Gehorsam. In dem Augenblick, wo du spürst in deinem Herzen, der Heilige Geist sagt zu dir, sag das, tu es. Auch wenn du nicht danach fühlst, tu es trotzdem. Wie ich vorhin gesagt habe, in Hektik der Alltag, manchmal, wir sind so beschäftigt. Und trotzdem, zwischendurch kannst du etwas sagen, was auferbaut. Gerade vor ein paar Wochen, ich war im Auto alleine mit Madison. Sie ist 7 Jahre alt, meine Tochter. Und so süß. Man fährt die Straße entlang und sie talkt nebenan und glotzt dich an mit ihren braunen Augen. Und sie kann nichts Falsches machen übrigens. Und sie war bestimmt am Reden. Und doch so zwischendurch, irgendwie in meinem Herzen habe ich gespürt, nicht, dass ich sagen müsste, Madison, ich liebe dich, das tue ich auch öfters, aber in dem Augenblick habe ich gespürt, und es war ein Moment, es kam spontan, habe Madison, und ich habe sie angeguckt, ich bin stolz auf dich. Einfach aus heiterem Himmel, wir haben nicht davon gehabt, oder wie auch immer, Dad, wie denkst du über mich, und so weiter, und ich habe einfach gesagt, ich bin stolz auf dich. Und dann kam die Frage, warum? Was habe ich getan? Und dann, es war eine gute Gelegenheit, wo ich einfach aus heiterem Himmel ihr sagen konnte, wie wertvoll sie ist und positive Dinge, Eigenschaften, die sie besitzt. Und es war einfach ein cooler Moment. Ich bin stolz auf dich. Warum? Weil du immer so liebevoll bist und du denkst an anderen. Und du bringst Sonnenschein im Raum, so wenn anderen dich sehen. Und Nummer 3. Dritte Komponent, um gesunde Beziehungen aufzubauen, einen hohen Stellenwert geben. Einen hohen Stellenwert geben. Zum Beispiel, ich muss an das Wort segnen denken. Im Alten Testament, die hebräische Sprache, das Wort kommt eigentlich aus dieser hebräischen Wurzeln und es heißt auf Hebräisch, wenn wir jemanden segnen, wenn wir jemanden quasi einen hohen Stellenwert geben, wir segnen sie und es heißt eigentlich, den Knie zu beugen. Sich den Knie zu beugen. Und so, wenn Gott zu uns sagt, ich segne dich, er sagt in dem Augenblick, Jehova kniet sich vor dir. Quasi diese dienenden Gott. Manche meinen, Gott ist weit oben und wir erreichen ihm nicht und so weiter. Nein, er ist dir nah. Und er ist gekommen durch Jesus Christus. Er hat sich dir den Knie gebeugt, um dich zu segnen. Und das ist das, was es heißt, einen hohen Stellenwert zu geben. Und in unseren Beziehungen, wir wollen erlauben, dass die anderen in unserer Nähe helfen, dass sie wirklich spüren, sie sind wertvoll. Die sind wertgeschätzt. Und den Knie vor jemandem zu beugen, ist eigentlich eine krasse Darstellung davon, was es heißt, jemanden wertzuschätzen. Verse 22 und 23 von dieser Geschichte, was wir gelesen haben, wir lesen davon, was hat der Vater getan? In dem Augenblick, der Sohn hat alles vermaselt, hat alles kaputt gemacht sozusagen. Hat seine ganze Taschengeld, seine ganze Erbe, was er von dem Vater bekommen hat, hingeschmissen quasi. Aber der Vater hat ihm einen hohen Stellenwert gegeben in dem Augenblick, wo er zurückgekommen ist. Er hat gesagt, hol ihm einen Ring. Hol ihm die besten Kleider. Schuhe für seine Füße. Hol diesen Kalb, der arme Kalb. Aber gerade diese Dinge, sie waren ein Zeichen dafür, ich tue dich wertschätzen. Das, was du getan hast, war vielleicht nicht in Ordnung, aber ich schätze dich und ich segne dich. In dem Augenblick, der Vater hätte tun können, aber er hat sich den Knie gebeugt. In unseren Beziehungen, wenn wir das tun würden, würde einiges viel besser laufen. Nummer vier, vierte Komponente von gesunden Beziehungen, das Versprechen einer besseren Zukunft. Das Versprechen einer besseren Zukunft. Wir haben letztens ein paar Trauungen gemacht und was tun wir, wenn wir die Ehegelübnisse tauschen? Wir sagen in Krankheit, wenn es uns schlimm geht, in jeder Herausforderung, ich halte zu dir, bis der Tod uns scheidet, oder? Sprechen wir aus. Und das ist genau das, was wir in diesen Bündnisbeziehungen in einer Familie, wir halten zusammen. Das Versprechen eine bessere Zukunft. Baue Wege in die Beziehung, wo über eine sichere Zukunft kommuniziert wird. Zum Beispiel, wenn ihr euch streitet, als Ehepaar, wenn ihr euch streitet, man hört es immer wieder, vielleicht habt ihr das schon mal getan, man ist am Streiten, man zieht den Ehering ab und schmeißt es auf den Boden. Was tust du in dem Augenblick? Kommunizieren. Versprichst du eine bessere Zukunft in dem Augenblick? Nein, nein. Alleine anhand von dieser Bewegung, von dieser Reaktion, du hast die Person verunsichert. Tu das nie. Nicht nur das, aber andere Dinge, einfach blöde Dinge, die wir tun. Blöde Dinge. Und ich habe auch mit manchen Dingen zu kämpfen. Und manchmal, man ertappt sich dabei. Sei schnell, Buße zu tun. Wo ist es? Oh, da ist es. Wenn man jung ist, Teenagers, wie oft hört man nicht, das betrifft hier keine, ganz bestimmt, aber wie oft hört man nicht von einem Teenager, ich bin weg von hier, ich haue ab, ich ziehe von hier weg. In dem Augenblick, wo es wirklich sowieso, wo Verunsicherung herrscht, gerade in dem Augenblick müssen wir solche Worte bringen, und zwar, wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Und du vielleicht als Elternteil oder wie auch immer, sag diese Worte. Hey, ich bin da für dich. Wir werden es schaffen. Okay? Ich verstehe nicht die Situation, in der du dich befindest, wie auch immer. Hey, ich bin auch das erste Mal dabei, überhaupt einen Teenager zu haben. Aber wir halten zusammen und hol Gott immer in diese Formel hinein. Wir halten zusammen und mit Gottes Hilfe haben wir eine tolle Zukunft zusammen. Natürlich, das klingt so Klischee, oder nicht Klischee, aber es klingt irgendwie utopisch, mitten in einer Streitsituation. Aber manchmal, wir sind so undiszipliniert in diese Situationen. Und ich schließe mich auch hier ein. Aber lass uns daran arbeiten. Nummer 5, letzter Punkt. Eine aktive Verpflichtung. Aktiv Hier heißt es, du investierst tatsächlich. Du tust nicht nur ein paar richtige Dinge ab und zu mal, sondern du bist aktiv dabei, der Person zu zeigen oder die Menschen in deinem Umfeld zu zeigen, durch deine Zeit, durch deine Energie, durch Disziplin, durch Ressourcen. Du bist dabei, ihnen zu zeigen, du schätzt diese Person und du setzt alles dran in deiner Kraft, dass diese Beziehung funktioniert. Aktives Zuhören. Da können wir was lernen. Kommunizieren. Geben. Du gibst von dir selbst. Verpflichtung, dass du mit etwas durchziehst. Punkt. Nicht nur immer wieder davon reden, sondern tu es auch. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber wenn ich meine Haare rasiere, ich ziehe durch. Ich lasse nicht einfach eine Stelle hier. Das wäre was. Das wäre ein neuer Versuch für mich. So. Manche ziehen, hör gut zu, manche ziehen mit alles andere durch, nur nicht in ihre Beziehungen. Und anhand von dem entstehen Enttäuschungen, Verletzungen. Ganz sicher, wir können nicht alles richtig machen. Das wirst du nicht machen können. Wir lesen hier in 4. Mose Kapitel 23, Gott ist anders, wie wir sind. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der sein Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er auch aus. So lasst uns Menschen sein, die wirklich unser Wort halten. Und lasst uns das ausüben, jeden Tag, alles dran setzen. Und ich weiß, manche Situationen hier sind richtig verstrickt, kompliziert. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und deine Situation ist vielleicht für dich nicht zu reparieren. Das ist leider die Realität. Und doch, es gibt eine andere Realität. Was eigentlich höher ist wie diese Realität. Und auf die geistliche Ebene, Gott ist derjenige, der alles tun kann. Gott kann aus einem Misthaufen etwas Wunderschönes machen. Das kann er. Wo du meinst, die Glasscherben sind zu klein und zerstreut. Er kann, und ich hörte immer wieder von Situationen, wo mit seiner Kraft, mit seinen Prinzipien, mit seinem Wort, Disziplin, alle die Dinge, die wir in Gottes Wort lesen, wir können es schaffen. Er tut nicht seinen Zauberstab so machen und ist alles wieder besser. Wir müssen an die Sache ran. Wir müssen etwas tun. Und es kann sehr gut sein, hier sitzen Leute und vielleicht ist der Bann schon fort, ist schon weg in eine bestimmte Situation. Erlaube, dass Gott dir vielleicht einfach einen neuen Weg für dein Leben zeigt. Und ich sage das mit Liebe, aber manchmal wir müssen bereit sein, einfach zu erkennen, es ist, was es ist. Okay, eine Scheidung. Aber du hast immer noch das Rest deines Lebens. Okay, so lebe nicht in die Vergangenheit. Lerne daraus. Aber blick nach vorne. Und Gott kann, wie nur er das kann, deine Zukunft gestalten. Amen. Amen. Römer Kapitel 4 und Vers 17, ich ende mit diesem Vers. Denn er, spricht von Abraham, vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und so, es kann sein, du befindest dich in einer Situation, es scheint wie tot zu sein. Er kann, genau wie wir hier lesen, er kann das, was nicht ist, wieder ins Dasein rufen. Lassen wir uns an einen mächtigen Gott hängen. Und in meinem Leben, ich musste gewisse Dinge lernen. Ich musste erkennen, dass alte Verletzungen aus meiner Kindheit, aus gewissen Dingen, und ich sehe mich immer noch auf verschiedenen Missionsreisen. Irgendwie, ich war weg von zu Hause in Spanien, in Polen, eine ganze Sommer in Costa Rica, wo in meiner Gebetszeit, wo Gott gewisse Dinge geheilt hat. Und manchmal müssen erst diese Dinge heilen, bevor du wirklich eine Beziehung heilen kannst. Und so dafür wollen wir beten, heute hier am Schluss.